Ars Electronica 2009 Human Nature Podcast.
My name is Andy Cameron, Executive Director of Fabrica, and my job today is to moderate a discussion between Bernhard Fink, Shinsuke Shimojo, and Lawrence Malstaff, the artist. So we have two scientists and one artist. Bernhard is an anthropologist and the director of a group of young scientists supported by the German Research Foundation. And his field is the evolutionary psychology of human physical appearance and body movement. So he's looking at human behavior from an evolutionary perspective. In particular, he's looking at human appearance and the way it influences our partner selection. And he's currently investigating signals sent by body movement and the appearance of skin. Shinsuke Shimojo works in a related but slightly different field. He's director of the Shimojo Psychophysics Laboratory, the only laboratory at the Californian Institute of Technology which exclusively concentrates on studying perception, cognition, and action in humans. And he's going to talk about a recent artwork which he's created with collaborators in Japan called 100 Erikas, which you may have seen in the Ars Electronica Future Center. And then finally, we have Lawrence Malstaff, Belgian artist, studied choreography, scenography for choreographers, and then developed into an artist working installations, large-scale installations, often concerned with putting human beings in the center of contexts. And I hope most of you have seen the two great pieces which Lawrence has here this year, the Nemo Observatorium in the OCAR Center and the piece outside, which some of you may have seen the performance half an hour ago. And Lawrence is also the receipt of the Golden Nika for Interactive Arts, and we're going to be, he's going to be part of the second session this afternoon. Okay, human nature. So without further ado, let me ask Bernhard to give his presentation. Each presenter will give 30 minutes, and then we're going to have a 30-minute discussion. So please prepare for questions.
Ja, vielen Dank. Sie sehen, jetzt werden wahrscheinlich gleich einige Leute den Raum verlassen und kurz mal die Übersetzungsmikros noch holen. Ich bin gebeten worden, hier in Deutsch zu sprechen, und man hat mir gesagt, das spielt keine Rolle, weil es gibt wunderbare Übersetzer hier, die Ihnen dann auch den Inhalt meines Referats in Englisch entsprechend näher bringen. Vielen Dank auch für die Einladung hier zu dieser Ars Electronica zunächst. Vielen Dank auch für die einführenden Worte von Andy Cameron. In der Tat, wer heute beim Human Nature, bei den Human Nature Lectures am Vormittag war, da wurde es am Ende der Diskussion wieder einmal angesprochen. Der Wunsch nach Interdisziplinarität wurde genannt zwischen den Philosophen, zwischen den Wissenschaftlern. Das finde ich das Großartige hier an dieser Ars Electronica. Wir wollen das jetzt am Nachmittag nochmal probieren. Und als solches sollen Sie jetzt auch meinen Beitrag nicht als die alleinige Wahrheit verstehen, die ich versuche, Ihnen hier zu indoktrinieren, sondern nur als einen Beitrag, den wir nachher dann gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern, Künstlern diskutieren wollen. Worum geht es in meinem Beitrag? Ich bin Evolutionsbiologe. Ich möchte Ihnen die evolutionäre Psychologie, mein Arbeitsgebiet, meine Fachrichtung näher bringen, ein paar fundamentale Erkenntnisse und Konzepte dieser Richtung vorstellen, die uns helfen, und ich persönlich bin überzeugt davon, und ich hoffe, dass ich bis zu einem gewissen Grade Sie auch heute überzeugen kann, dass Sie uns helfen, die menschliche Natur letztendlich und alles, was dazugehört, besser verstehen zu können. Das heißt, ich werde über die Evolutionspsychologie und den Ursprung der menschlichen Natur, ein großes Unterfangen, versuchen, in den nächsten 30 Minuten zu sprechen. Sie können sich vorstellen, dass ein Evolutionsbiologe, der gestern ebenfalls auf der Linzer Klangwolke war, zwar fasziniert war vom visuellen und vom Soundspektakel dort, aber natürlich sonst seine Probleme hatte mit dem eher kreationistischen Konzept und mit der Arche Noah. Ich glaube diesbezüglich an was anderes und ich werde versuchen, auch da Ihnen zu vermitteln, dass die Art und Weise, wie Evolutionspsychologen versuchen, sich dem Thema der Menschwerdung der menschlichen Natur zu widmen, dass es für mich persönlich die in sich kohärenteste Theorie, nicht die einzige, aber wie gesagt die konsistenteste und kohärenteste Theorie ist, die wir momentan in der Wissenschaft haben. Da bin ich nicht allein bei dieser Meinung. Ich habe ein Zitat hier vorbereitet von Steven Pinker. Er ist Psychologe an der Universität in Harvard. Er hat sich entschieden dagegen gewendet, gegen die Idee, dass der Mensch eigentlich mit einem unbeschriebenen Blatt, einer Blank Slate, wie auch sein Buch übrigens heißt, auf die Welt kommt und all das, was die menschliche Natur letztendlich ausmacht, auf Erfahrung basiert. Pinker sagt in seinem Buch The Blank Slate, beim Studium des Menschen gibt es mehrere Hauptebenen menschlicher Erfahrung. Schönheit, Mutterschaft, Familie, Moralität, Kooperation, Sexualität, Gewalt, für die die evolutionäre Psychologie die einzige kohärente Theorie anbietet. Das bringt es eigentlich auf den Punkt, das nennt auch schon die einzelnen Fachrichtungen oder Untergebiete, Themen, mit denen sich Evolutionspsychologen beschäftigen. Pinker hat das 2002 formuliert. Sie wissen, Biologen zitieren nicht zuletzt gerade in diesem Jahr 2009 ganz gerne Darwin. Wir befinden uns nicht nur im Jahr der Kulturhauptstadt Linz 2009, sondern auch im sogenannten Darwin-Jahr. Vor 150 Jahren hat Darwin sein entscheidendes und bahnbrechendes Werk On the Origin of Species publiziert im Jahre 1859. Nun, ich sehe das immer ähnlich wie die Konzepte von Freud. Vieles, was Darwin gesagt hat, muss man mittlerweile einer Revision unterziehen. Aber er hat einfach Fundamentales damals erdacht und geleistet. Darwin hat gemeint, in seinem Buch Origin of Species, in ferner Zukunft sehe ich viel Raum für weitere Forschungsarbeiten. Die Psychologie wird eine neue Grundlage erhalten, nämlich die notwendige und graduelle Erlangung jeder mentalen Fähigkeit und Kraft. Das ist sehr wichtig und ich kann es Ihnen jetzt nicht ersparen, ein bisschen in die Geschichte dieser Richtung der evolutionären Psychologie zu schauen. Ich hasse persönlich diese geschichtlichen Exkurse, aber ich denke, dass es notwendig ist, dass Sie ein bisschen den Werdegang dieses relativ jungen Konzeptes verstehen, woher es kommt. Darwin selbst hat zwar diese fundamentalen Sätze formuliert in seinem Buch Origin of Species, aber er war zunächst selbst ebenso zögerlich, seine Erkenntnisse, die er ursprünglich an Tierstudien gewonnen hat, auf den Menschen anzuwenden. Da gab es Widerstand von vielen Seiten. Das war für Darwin selbst, aber auch für viele anderen Wissenschaftler dieser Zeit nicht immer vollständig klar, dass das, was erkannt wurde bei Tierstudien etwa, auch auf den Menschen zutreffen muss. Heute gehen wir irgendwie davon aus, dass seit 150 Jahren etwa eine recht geradlinige wissenschaftliche Entwicklung es gab, ohne Widerspruch, ohne Widerstand. Das war aber bei Weitem nicht der Fall. Also, was ich hier präsentiere, ist sozusagen das Ergebnis eines wissenschaftlichen Kampfes nach 150 Jahren. Was Darwin verstanden hat, war aber, dass Leben sich von einfachen Ursprüngen aus entwickelt. Also er hat zum ersten Mal etwas formuliert, was wir heute eben als phylogenetisches Konzept kennen, eine Stammesgeschichte sozusagen propagiert. Darwin hat etwas später dann noch weitere fundamentale Werke publiziert. Er hat gemeint, there is no fundamental difference between man and higher animals in their mental faculties. Zum ersten Mal kommt 1871 von ihm der Gedanke, dass es bezüglich des Geistes vielleicht sogar Gemeinsamkeiten zwischen Tieren und Menschen gibt. Er hat das noch nicht näher spezifiziert, aber zumindest eine Erkenntnis, die wir sagen müssen, wenn über 130 Jahre auch her, die nach wie vor bis zu einem gewissen Grade haltbar ist. Zusammengefasst hat er es dann nachher in der Expression of the Emotions in Man and Animals, ebenfalls ein Buch von ihm 1872, was eigentlich als Grundlage der vergleichenden Psychologie und auch Verhaltensbiologie, Ethologie gilt. Im letzten Jahrhundert haben sich einige wissenschaftliche Richtungen, die sich mit dem Verhalten und der menschlichen Natur beschäftigt haben, weitestgehend parallel entwickelt. Ich will Ihnen hier Details ersparen, nur einige dieser Wegbereiter habe ich hier aufgezeigt. Ob es Thorndike auf der linken, der Herr links oben ist. Konrad Lorenz wurde heute im Vormittagssymposium schon genannt, der eher ein vergleichender Verhaltensbiologe war, der die Beobachtung geschätzt hat, im Gegensatz zu Thorndike, der die Laborexperimente bevorzugt hat. Sie sehen John Watson unten links, ein Vertreter des Behaviorismus. Und nicht zuletzt, und auf den möchte ich jetzt weiter eingehen, Nicolas Tinbergen, ebenfalls ein Nobelpreisträger 1973 wie Konrad Lorenz, der es eigentlich geschafft hat, diesen nicht zuletzt methodischen Diskurs im Verständnis, im wissenschaftlichen Verständnis menschlichen Verhaltens in ein neues Konzept zu verpacken, indem er vier Tinbergsche Fragen, so wird es auch bezeichnet, immer in der Wissenschaft aufgestellt hat, die uns helfen sollen, menschliches Verhalten zu verstehen. Er hat dies in sogenannte proximate und ultimate Ursachen untergliedert. Was bedeutet das? Die proximaten Ursachen stellen zunächst mal die Frage, wie funktioniert Erleben und Verhalten? Wie geschieht es? Gibt es für eine bestimmte Verhaltensweise, die Menschen, die Tiere ausdrücken, etwa ein hormonelles Korrelat? Dann gehört zu diesen proximaten Gründen die zweite Frage nach der Ontogenie, nach der Individualentwicklung. Wie entwickelt ein Individuum dieses bestimmte Verhalten? Für den Biologen fast spannender im Verständnis von Verhalten des Menschen und Tieren sind die ultimaten Gründe. Die ultimaten Gründe formuliert Tinbergen so, indem er gefragt hat, welchen Anpassungswert, also welchen Nutzen oder Zweck hat letztendlich das Verhalten? Warum wird es überhaupt gezeigt von einem Individuum? Und wie ist dieses Verhalten im Laufe der Evolution entstanden? Diese vier Fragen bilden eigentlich die Grundlage einer Disziplin, die sich Mitte der 70er Jahre in Form der sogenannten Soziobiologie entwickelt hat und aus der dann im Endeffekt erst vor etwa 15 bis 20 Jahren diese neue Denkrichtung der evolutionären Psychologie entstanden ist. Wenn ich Ihnen jetzt die vier Grundfragen, die vier Kernfragen der Evolutionspsychologen präsentiere, dann mit dem Wunsch, dass Sie auch hier die Gemeinsamkeit nicht zuletzt mit den Tinbergschen Fragen sehen. Was beschäftigt Evolutionspsychologen? Sie haben im Grunde vier Kernfragen, so kann man das zusammenfassen. Sie beschäftigen sich nicht nur mit Verhaltensadaptionen, mit morphologischen Adaptionen, wie es im Studium von Tieren etwa häufiger der Fall ist, sondern sie beschäftigen sich vor allem mit mentalen, mit kognitiven Adaptionen, die im Laufe der Evolution entstanden sind. Sie fragen sich, warum ist unser Geist so und nicht anders? Wie ist der menschliche Geist eigentlich beschaffen? Sie fragen sich nach der Evolution des menschlichen, nach der Funktion, Entschuldigung, des menschlichen Geistes und nicht zuletzt, wie sich der menschliche Geist, der sich evolutionär entwickelt hat, im Zuge der heutigen Umwelt, angesichts der heutigen Informationsflut, die auf ihn eintrifft, bewährt und wie er diese Informationen verarbeitet. Etwas, was dieser Richtung der Evolutionspsychologie nach wie vor zugrunde liegt, sind die Konzepte Darwins und dazu gehören natürliche und sexuelle Selektion als die beiden Fundamente, auf die man sich stützt. Die Evolutionspsychologie stützt sich also auf Darwins Grundlagen, wenn auch in modifizierter Form und postuliert sogenannte adaptive, also mentale Mechanismen, die im Laufe der Evolution entstanden sind, in Antwort auf bestimmte Herausforderungen, denen sich der Mensch stellen musste. Ich werde noch gleich eingehen, welche Art von Herausforderungen das jetzt genau waren. Ein weiteres wichtiges Konzept ist das Konzept der sogenannten Environment of Evolutionary Adaptedness. Und das habe ich hier genannt noch, um vielleicht auch mit einem Missverständnis auszuräumen. Wenn Biologen oder auch andere Wissenschaftler oder auch Personen, die über diese Wissenschaftsdisziplin hören, Evolution von menschlichen, des menschlichen Geistes versuchen zu verstehen, wird man meistens auf das Pleistozän verwiesen und stellt sich dann vor, dass es eine bestimmte Zeit gab, mögen das einige hunderttausende Jahre, mögen das einige Millionen Jahre in der Evolutionsgeschichte zurückliegen, gewesen sein, wo zu irgendeinem Zeitpunkt etwa maßgebende Neuentwicklungen, sei es jetzt morphologische, sei es auch kognitive Neuentwicklungen basiert sind. Diese Environment of Evolutionary Adaptedness, dieses sogenannte Pleistozän, von dem da gesprochen wird, ist ein schwer greifbarer, aber sehr langer Zeitraum in der Evolutionsgeschichte, innerhalb dessen sich diese Adaptionen gebildet haben. Da Da gab es nicht plötzlich einen bestimmten Knall 300 oder 400.000 Jahre zurück und eine neue Qualität ist entstanden, sondern es war sozusagen ein langes Zeitfenster, das uns dazu geführt hat, bestimmte Anpassungen zu entwickeln. Außerdem wird dieser Environment of Evolutionary Adaptedness sozusagen als Rahmenbedingung verstanden und nicht als eine tatsächliche Umwelt, wie sie etwa vor ein paar hunderttausend oder ein paar hunderttausend Jahren, ein paar Millionen Jahren ausgesehen hat. Alle Rahmenbedingungen, die die entsprechenden Anforderungen an den Menschen, an unsere menschlichen Vorfahren gestellt haben, die kennzeichnen im Grunde diese Environment of Evolutionary Adaptedness. Was ist jetzt so eine Adaption, so eine Anpassung, über die wir sprechen? Als Anpassung bezeichnen Evolutionspsychologen grundsätzlich Merkmale, also Verhaltensmerkmale, die im Endeffekt dem reproduktiven Erfolg eines Individuums dienen und diesen auch steigern können, das über solche Merkmale verfügt. Das Bild, was hier zu sehen ist auf der rechten Seite, ist übrigens eine Samenzelle, die in die Eizelle eintritt. Ja, also mehr oder weniger heruntergebrochen, hier auf den ultimaten Grund habe ich das und illustriert. Also adaptierte Merkmale sind eine Konsequenz, so wie das Konzept versteht, natürlicher und sexueller Selektion. Die Evolutionspsychologen argumentieren jetzt, dass der Mensch, der moderne Mensch, nach wie vor über Gene nicht zuletzt verfügt, über eine genetische Ausstattung verfügt, also über die Hardware verfügt, über mentale Mechanismen verfügt, die sich in Antwort auf die entsprechenden evolutionären Selektionsdrücke entwickelt haben. Weil wir mit bestimmten Umweltsituationen, aber auch anderen Problemen in der Evolutionsgeschichte umgehen mussten und diese meistern mussten, haben wir bestimmte Präferenzen entwickelt. Diese Adaptionen sind aber keineswegs perfekt. Das heißt, Adaptionen werden immer als Kompromiss verstanden. Außerdem weiß man, dass kein Organismus perfekt angepasst ist. Welche Adaptionsprobleme haben sich jetzt den menschlichen Vorfahren gestellt? Und Sie können auch sagen, welche stellen sich nach wie vor noch dem Menschen? So viel Unterschied sehe ich persönlich gar nicht darin. Wenn man das anguckt, dann sieht man zunächst, dass man das in vier große Kategorien packen kann. Probleme des Überlebens und des Wachstums, auch wenn das einfach klingen mag. Wie schafft man, als Natur meine ich, einen Organismus, der im Endeffekt reproduktionsfähig ist? Da gehört eine Menge dazu. Das ist nicht so selbstverständlich, wie man sich das immer vorstellt. Ein weiteres Adaptionsproblem beschäftigt sich mit der Paarung. Welchen Partner wählen? Was finden wir anziehend, was nicht? Alles, was in den Bereich des Sexualverhaltens und der Bindung in diesem Kontext fällt, ist ein großes Adaptionsproblem und auch ein Problem, was zu Konflikten zwischen den Geschlechtern führt, nicht zuletzt. Probleme mit Kindererziehung. Wie unterstützt man Kinder? Welche Kinder unterstützen wir im Überleben und Wachstum? Ist eine weitere adaptive Herausforderung. Und dann noch alles, was in den Bereich der Kooperationen fällt. Wem helfen Sie? Wem bieten Sie Hilfeleistung an? Mit wem kooperieren Sie? Wem gegenüber zeigen Sie etwa auch altruistisches Verhalten? Ich werde das nur jetzt ganz schnell streifen, diese vier Bereiche der Adaptionsprobleme, um Ihnen ein bisschen diese Überschriften, so wie ich sie jetzt genannt habe, zu illustrieren. Bei den Problemen des Überlebens und des Wachstums, worum geht es zunächst? Nahrungsbeschaffung und Nahrungswahl. Klingt für uns selbstverständlich heute. Wir leiden jetzt nicht unbedingt Probleme, weil wir können hinausgehen und haben wahrscheinlich schon, wenn wir hier drüben die Straße überqueren, den nächsten Supermarkt. Unsere Vorfahren hatten natürlich ganz andere Schwierigkeiten. Das Problem war zunächst mal die Aufnahme von Nahrung, die möglichst kalorienreich war, aber im Gegensatz dazu Giftstoffe, Teratogene sozusagen, vermieden hat. Wir mussten also Präferenzen dafür entwickeln, sei es jetzt visuelle Präferenzen, farbliche Präferenzen, aber auch geruchliche Präferenzen, um gute Nahrung von schlechter Nahrung unterscheiden zu können. Ein besonderer Punkt dabei zum Beispiel, was Sie heute noch erkennen, was Evolutionspsychologen diskutieren, ist das, was man unter Morning Sickness kennt, Schwangerschaftsübelkeit. Die gesteigerte Empfindlichkeit schwangerer Mütter zum Schutz des Embryos im Endeffekt. Gerade in der Zeit, wenn es für den Nachwuchs besonders bedeutsam ist, sensibel gegenüber möglichen Giftstoffen zu sein, sind Mütter besonders sensibel, was die Aufnahme von guter oder eben schlechter Nahrung dient. alles, was Sie unter Präferenzen kennen, das, was nicht zuletzt in Konzepte wie auch Baubiologie hineinfällt, kann man zumindest mit den evolutionspsychologischen Konzepten auch erklären. Warum haben wir etwa Präferenzen für bestimmte Landschaften entwickelt? Warum präferieren wir Grünes? Warum gibt es solche Konzepte wie Feng Shui? Warum präferieren wir Plätze, wo etwa Brunnen gebaut werden und wir plätscherndes Wasser hören? Evolutionspsychologen argumentieren das, dass wir eine Präferenz hatten für eine Umgebung, die entsprechenden Reichtum signalisiert hat. Warum jetzt im trockenen Steppen etwa sich niederlassen, das wäre nicht unbedingt von längerfristigem Vorteil gewesen. Sie erkennen solche Präferenzen nicht zuletzt auch in Konzepten wie etwa Theorien, Prospect-Refuge-Theorie nennen wir das, Platzpräferenzen. Wenn Sie in ein Lokal gehen, dann lassen Sie sich nicht irgendwo nieder, sondern Sie lassen sich in der lauschigen Ecke nieder, weil Sie dort möglichst viel Schutz von hinten haben und möglichst viel Aussicht nach vorne. Ja? Kann man wunderbar untersuchen. Okay, ich muss weitermachen. Probleme der Paarung. Warum überhaupt sexuell fortpflanzen? Auch das war heute in der Vormittagsrunde schon angesprochen. In der Tat eine Frage, die nicht so leicht zu beantworten ist. Einfach gesagt aber, Sexualität schafft genetische Variabilität. Und das dürfte der ultimative Grund sein, weshalb Menschen das überhaupt so entwickelt haben. Oder weshalb Menschen, die über sexuelle Fortpflanzung verfügen, letztendlich erfolgreicher waren als vielleicht andere, die sich nicht sexuell fortpflanzen. Sexuelle Fortpflanzung ist aufwendig, ist kostspielig, aber schafft eines, genetische Variabilität gegenüber Pathogenen, gegenüber Parasiten. Sie sind nicht so leicht angreifbar. Und das ist der große Vorteil, evolutionär gesehen. Etwas, was wir auch erkennen, ist das sogenannte unterschiedliche elterliche Investment. Männer und Frauen investieren nicht gleichermaßen in Kinder. Klingt furchtbar vielleicht, aber es ist leider Tatsache. Das hat einen evolutionären Grund. Für Frauen ist zumindest, und da werde ich gleich noch drauf kommen, die Mutterschaft immer sicher. Für 9 Monate zumindest. Für Männer ist das nicht notwendigerweise immer so. Sie können sich in kürzerer Zeit häufiger reproduzieren. Deshalb tragen Frauen die höheren Kosten, wie Biologen das ganz gerne bezeichnen, im Zuge des elterlichen Investments. Und aus diesen Unterschieden ergeben sich ganz fundamentale geschlechtsspezifische Präferenzen, Ansprüche also, an das andere Geschlecht im Zuge der Partnerwahl. Das heißt, wenn wir zurückkommen auf die eigentliche Frage, was man als Adoptionsproblem hier hat, ist einen möglichst optimalen Partner zu finden, einen Partner, der gut zu uns passt, einen Partner, der gesund ist, einen Partner, mit dem ich mich fortpflanzen kann. Und das erkennen Männer oder Frauen anders. Ich kann leider auf diese Details heute nicht eingehen. Ich habe schon angesprochen, dass ein Problem im Kontext der Elternschaft jenes ist, die sogenannte Vaterschaftssicherheit. Sie kennen vielleicht den Spruch, Mater Semper Certus Est, das bringt das, was ich gerade gesagt habe, auf den Punkt. Amerikanisch moderner ausgedrückt heißt es Mother's Baby, Father's Maybe. Und das schafft in der Tat auch einen Unterschied zwischen den Geschlechtern. Nämlich für Männer ist es ein großes Problem, in der Tat immer noch, wenn sie Ressourcen fehlleiten. Das heißt, Investment etwa in Kinder, in Nachwuchs, die möglicherweise gar nicht der eigene ist. Und ein zweites Problem in diesem Kontext der Elternschaft sind sogenannte verpasste Möglichkeiten. Selbst wenn dann in einen Nachwuchs investiert wird, der nicht seiner ist, dann tun sie das über einige Jahre, aber sie nehmen sich sozusagen dann weitere Möglichkeiten, ihren eigenen Nachwuchs, nicht zuletzt ihre eigenen Gene, weitergeben zu können. Wenn man das in Studien, und da könnte ich Beispiele ohne Ende nennen, untersucht, dann folgen eigentlich die Antworten von Männern und Frauen im Zuge zu diesen fundamentalen Adaptionsproblemen immer wieder dem, was wir erkennen. Probleme bei Hilfeleistungen für genetisch Verwandte. Was ist damit gemeint? Diese Theorie der sogenannten Gesamtfitness kommt von einem der berühmtesten Biologen des letzten Jahrhunderts, Will Hamilton, leider schon verstorben. Er hat eigentlich das menschliche Verhalten auf eine genetische Ebene heruntergebrochen. Und er hat einen Begriff gebracht, den man als inklusive Fitness bezeichnet. Das heißt, wir tun eigentlich all das, was wir tun, um im Endeffekt unser eigenes genetisches Material weiter zu promoten sozusagen. Das heißt, wir verhalten uns in jeder Situation, indem wir eine Art Kosten-Nutzen-Rechnung anstellen. Und in dieser Kosten-Nutzen-Rechnung berücksichtigen wir den Verwandtschaftsgrad. So, das klingt jetzt noch etwas kompliziert, aber denken Sie mal nach, wo uns das überall begegnet. Warum gibt es solche Beispiele, die auch Psychologen ganz gerne verwenden, auf Leben- oder Todsituationen? Vielleicht haben Sie schon mal bei einem Experiment teilgenommen, wo Sie gefragt wurden, da gibt es einen Bruder, der ertrinkt, da gibt es einen Unbekannten, der ertrinkt. Wem helfen? Für uns ist das klar, dass die genetisch Verwandten begünstigt werden. Aber warum ist das so? Das muss ja nicht unbedingt sein. In meinem Freundeskreis gibt es vielleicht, genauso wie in Ihren Leuten, die in meinem Verwandtenkreis, so wollte ich sagen, gibt es vielleicht Leute, die mir weniger sympathisch sind als im Freundeskreis. Trotzdem, wenn es hart auf hart kommt, bevorzuge ich die Verwandten. Die Erklärung liefert eigentlich diese Theorie der Gesamtfitness und man meint eben, dass diese Adaptionen, über die ich gesprochen habe, sich im Endeffekt im Sinne dieser Gesamtfitness-Theorie entwickelt haben. Als solches sieht auch Bill Hamilton die Elternschaft zum Beispiel nur als Sonderfall von Verwandtschaft. Jetzt versuche ich das in den letzten paar Minuten noch ein bisschen zu integrieren, was ich gesagt habe, und dann vielleicht auch noch einen Ausblick zu geben, was all das, was ich über Reproduktion genannt habe, im Endeffekt vielleicht mit der Kunst zu tun hat. Oder gibt es von Seiten der Evolutionspsychologie auch eine Möglichkeit oder eine Aussage, eine Interpretation über Kunst? Ein Zitat von Bayer und Heckhausen, die beiden meinen, dass der aufregendste Aspekt der evolutionären Psychologie jener ist, dass sie einen Rahmen bildet, in dem Belege und Erklärungen aus Biologie, Anthropologie, Psychologie und anderen Verhaltenswissenschaften zu einer vereinten Beschreibung menschliches Verhalten integriert werden. Das heißt, menschliches Verhalten, so habe ich versucht, das darzustellen, wird heutzutage in einer evolutionären Perspektive verstanden und alles Verhalten, all das, was wir zeigen, ob es Partnerwahlverhalten, ob es Hilfeleistung ist und, ist im Endeffekt eine Antwort auf Adaptionsprobleme, die sich unseren Vorfahren gestellt haben, die sich uns aber heute nach wie vor ebenso noch stellen. Jetzt ist die Frage, können solche Adaptionsprobleme bzw. Adaptionen, die Antworten auf diese Probleme, auch andere Dinge, die ich noch nicht angesprochen habe, erklären? Kann man damit auch die Evolution von Sprache erklären? Kann man damit so etwas wie moralisches Verhalten erklären oder Kultur? Es gibt zumindest Ansätze dazu, über die Evolution von Kunst, Fiktion, Film und Musik. Die grundsätzliche Frage, jetzt habe ich Sie zuerst mit diesem Konzept konfrontiert und habe gesagt, im Endeffekt führen Evolutionspsychologen alles auf den reproduktiven Erfolg und Vorteil zurück. Also, warum beschäftigen sich dann Menschen mit vielen Phänomenen, eben wie Kunst, Fiktion, Film und Musik, die scheinbar zunächst gar nichts mit der Fortpflanzung zu tun haben? Dazu gibt es eine Erklärung von Geoffrey Miller, ein Psychologe von der University of New Mexico in Amerika, der gemeint hat, dass ein Phänomen hier am Werken ist, dass etwas passiert, was er als Showing-off bezeichnet. Also eigentlich eine Art Selbstdarstellung, eine Art Angeberei, wenn man so möchte. Er versteht das so, dass die Kultur und Kunst letztendlich ein Phänomen ist zur Selbstdarstellung in der Konkurrenz um Partner oder Partnerinnen, indem sie demonstrieren, dass sie die Zeit haben, nicht zuletzt, sich mit Kunstwerken auseinanderzusetzen, ihrem Geist ein bisschen so einen Freigang jetzt erlauben. Demonstrieren sie, dass sie über diese Flexibilität verfügen. Und das macht sie wiederum attraktiv für andere Partner oder Partnerinnen. Hier ein Zitat wieder von Steven Pinker, der das wunderbar zusammenfasst. Sie kennen ihn schon. Welchen besseren Beweis, sagt er, gibt es dafür, dass man genug Geld hat, als es für Zeitvertreib und Kunststücke auszugeben, die zwar nicht den Magen füllen, das war unser erstes Adaptionsproblem, was wir angesprochen hatten, aber wertvolle Ressourcen, jahrelange Übung, die Beherrschung schwieriger Texte oder einen engen Umgang mit der Elite fordern. Die Frage ist, und das ist noch nicht ganz geklärt, auch innerhalb der Evolutionspsychologen nicht, man streitet diesbezüglich noch akademisch, kann man die Kultur also jetzt tatsächlich oder auch Kunst tatsächlich als Adaptionsprodukt im Zuge der Evolution verstehen oder ist es etwas, was wir als Nebenprodukt ganz gerne bei manchen Merkmalen erkennen. Eines ist aber sicher, wir befinden uns, und so sehen Biologen und Psychologen das, in diesem Fachgebiet zumindest, wir befinden uns in einer modernen Welt mit einem nach wie vor noch relativ urzeitlichen Gehirn. Und in einer Welt von nie dagewesenen Reizen, Informationen und Problemen, deren wir uns stellen müssen. Ich habe hier nur noch abschließend ein paar Beispiele, welche Probleme das sind. Denken Sie an die Auswahl eines Partners, eines optimalen Partners. Biologen sprechen in diesem Zusammenhang von Signalen, die man im Zuge der Partnerwahl erkennt, die möglichst reliabel sind. Sie interessieren sich, ob der andere, oder Sie haben eine Präferenz dafür, für Partner, die möglichst jugendlich sind, gesund sind, gut aussehen. Weil Ihnen die vermitteln, und das trifft auf Frauen in der Regel mehr zu als auf Männer, wie wir auch erkennen, weil Ihnen diese Partner vermitteln, dass sie mit ihnen wahrscheinlich eher Nachwuchs haben können als mit anderen. Denken Sie daran, was es eigentlich heutzutage schon gibt an möglichen Modifikationen, die Sie tun können mit dem Körper, mit Ihrem Gesicht. Und das beginnt in der mildesten Form nur bei Kosmetik. Sie können heutzutage schon alles kaufen, sozusagen, um etwas herzustellen, was ganz gerne auch als Plastic People bezeichnet wird. Das heißt, Sie können sich Ihre Nase aus Plastik machen oder sich Fett absaugen lassen und hinzugeben lassen, wo immer Sie wollen. Sie fälschen also dann die Signale, die eigentlich für die Partnerwahl essentiell sind. Wie sieht es aus mit dem Medium Internet? Da wird kommuniziert. Da sehen Sie etwa, dass Emotionen ausgedrückt werden über Smileys oder über Punkt, Stern, Freu oder wie auch immer das dann bezeichnet wird. Was aber fehlt dabei ist, und das wird dann offenkundig, wenn sich oftmals diese Leute wirklich begegnen im realen Leben, sind all diese Signale, die an sich für die Partnerwahl notwendig sind, auch nichtsprachliches Verhalten gehört da dazu, um reliable Informationen über unser Gegenüber zu erhalten. Das fällt beim Internet weg und stellt die Leute in der Tat vor ein großes Problem. Was dabei nicht geschieht, was aber nach meinem Laienverständnis ein großes Anliegen ist, auch von Computergrafikern und Künstlern in dem Bereich, ist etwas herzustellen, was man als sogenannte Believable Avatars nennt. Und das gelingt nach wie vor heutzutage noch nicht. Das heißt, wie stellen Sie einen Menschen her, so wie wir es etwa im Brain Lab im ISC Center gesehen haben, der über genau dieselben Emotionen verfügt, der dieselben Bewegungen macht, die auch dann glaubhaft sind. Diesbezüglich, glaube ich, gibt es noch einiges Potenzial für interdisziplinäre Zusammenarbeit. Wie gesagt, abschließend möchte ich nur eines nennen. Da gab es mal ein berühmtes Buch vor einigen Jahren. Es hat geheißen Der Steinzeitjäger im Straßenkreuzer. Ich bin keiner der Biologen, die diese Untergangsszenarien propagieren. Dagegen habe ich mich selbst auch immer verwehrt. Biologen neigen manchmal dazu, vor allem wenn sie älter sind, schon diese Szenarien herzustellen, dass der Mensch irgendwie am Ende ist und sich selbst vernichtet hat. Völliger Unfug meines Erachtens nach. Aber eines ist sicher so, wenn wir dieses symbolische Bild des Steinzeitjägers im Straßenkreuzer hernehmen, dann möchte ich nochmal betonen, dass wir vor neuen Adaptionsproblemen gerade aufgrund der Geschwindigkeit der technologischen Revolution der letzten 100 bis 150 Jahre, die geschehen ist, dass wir vor neuen Adaptionsproblemen stehen. Die Auswirkungen dieser sind noch nicht wirklich abzuschätzen. Gut, ich glaube, ich muss Schluss machen an dieser Stelle. Deshalb erspare ich Ihnen jetzt noch ein paar Beispiele in diesem AEC-Center. Das hätte ich ansonsten präsentiert. Wir haben Installationen zum Thema Gesichtspräferenz, zum Thema geschlechtsspezifische Objektpräferenz im neuen AEC-Center aufgestellt, wo Sie mit Eye-Tracking etwa Ihr Blickverhalten beobachten können und auch Menschengesichter von Männern und Frauen beurteilen können. Das heißt, da können Sie ein bisschen einmal über diesen Partnerwahlaspekt, über diese geschlechtsspezifische Wahrnehmung etwas erlernen und werden nochmal durchgeführt. Zuletzt habe ich bei der Vorbereitung auf diesen Vortrag hier eines gefunden. Jules Pfeiffer, You Can't Change Human Nature, drückt das eigentlich ganz gut aus. Ich weiß nicht, ob man das hier lesen kann. Diese zwei Gesichter, die miteinander sprechen, sagen, You can't change human nature. There will always be war, there will always be violence, there will always be corruption, there will always be greed, there will always be apathy. I'm leaving you, George, you're too cynical, sagt sie nachher. Und was geschieht nachher? Harriet, I will change. Also, im Endeffekt glaube ich, wenn sich die Menschen verändern, und das tun sie, und das passiert manchmal sehr rasch, dann verändern sich, oder dann müssen wir uns zumindest bewusst sein, dass es ein Beitrag ist, die menschliche Natur mit zu verändern. Das heißt, wir sind selbst von der menschlichen Natur nicht ausgekoppelt und können die von außen betrachten, sondern wir sind wichtiger Bestandteil davon. Vielen Dank.